Kapitel 13 Die befreienden Fesseln oder Wieso erst kontrollierte Macht produktiv wird. Ausfall der Aufsicht. Das Seniorenzentrum war nagelneu. Freundliche Farben, Grünanlagen, eine Küchentechnik, die auf alle Besonderheiten altersgemäßer Ernährung eingestellt war. Als die ersten älteren Menschen einzogen, war die Stimmung überwiegend freudig, obwohl sie ja ihr altes Zuhause hatten aufgeben müssen. Auch die Mitarbeiterinnen und Pflegekräfte waren hochmotiviert. Aber schon nach wenigen Monaten war Schluss mit dem schönen Zentrum. Der Betreiber der Einrichtung, ein großer kirchlicher Verband, stellte den Betrieb des Hauses ein. Alle Bewohner mussten wieder ausziehen. Und die verzweifelten und wütenden Angehörigen mussten sehen, wie sie damit klarkamen. Ein halbes Jahr später Hausdurchsuchung in der Verbandszentrale durch die Kripo. Verdacht auf Abrechnungsbetrug. Nur wenige Wochen später erfolgte die Entlassung des Verbandschefs. Dann die Schließung des nächsten alten Zentrums. Dann Nichtbezug eines gerade erst fertig gebauten neuen Altenheims. Kurz darauf Verkauf der ganzen Anlage. Noch eine Schließung. Überall blieben deprimierte und ratlose alte Menschen zurück. Und dann der Insolvenzantrag des gesamten Verbands. Fini. Auf der Homepage des kirchlichen Verbands finden sich bis heute lauter wohlklingende Statements. Wir gehen ehrlich und wertschätzend miteinander um. Wir sind Anwalt von benachteiligten Menschen. Und so weiter und so fort. Nett. Wirklich nett. Die übliche Beschlussmagie. Nur an der Spitze. Leider, leider, offensichtlich völlige Inkompetenz. Man muss ein bisschen recherchieren, bis sich herausstellt, dass es für die Führungsspitze, die das alles zu verantworten hatte, im Ernst auch eine zuständige Kontrollinstanz gab. Von der hörte man jahrelang nichts öffentlich. Aber eigentlich ging es gerade um diejenigen, die für die Aufsicht der Führungsebene in diesem Verband zuständig waren. Genau wegen dieser Aufgabe hießen sie ja Aufsichtsrat. Aber der war ein Totalausfall. Wenn ein Aufsichtsrat bewusst seine Funktion ausübt, also die Aufsicht übernimmt und rät, heißt das nicht, dass operative Tätigkeiten anstelle des Managements durchgeführt werden. Zunächst geht es um die Vogelperspektive auf die Vorgänge, um das Daraufsehen aus einer Distanz. Insofern ist der deutsche Begriff Aufsichtsrat zutreffender als das neutrale englische Board. Das ist deshalb so wichtig, weil viele Führungskräfte im Trubel der laufenden Detailentscheidungen irgendwann in die Gefahr kommen, den Wald vor lauter Bäumen zu übersehen. Wenn das der Fall ist, übt der Aufsichtsrat seine Kontrolle aus, gibt Hinweise, stellt kritische Fragen, schaut sich ein Problem genauer an. Und übt dann seine Macht aus, die im extremen Fall zur Entlassung einer Führungskraft führen kann. In Buddy-Milieus, wozu kirchliche Verbände genauso gehören wie NGOs oder Parteien, sind Aufsichtsräte oft nur mit ideologisch gleichgesinnten Kumpels besetzt, die aus Inkompetenz oder falscher Solidarität gern ein Auge zudrücken. Wenn es aber tatsächlich professionell zugeht, sind Aufsichtsräte eine Instanz, die in produktiver Weise Macht einschränkt. Der CEO muss sich ihr gegenüber verantworten. Wenn er das nicht freiwillig macht, wird er zur Rede gestellt. Bei dramatischen Fehlern beendet der Aufsichtsrat das Arbeitsverhältnis, auch wenn man sich sympathisch war. Eigentlich können Chefinnen oder Chefs froh sein, wenn sie einen funktionierenden Aufsichtsrat haben, weil er ihnen mit seiner Machtkompetenz assistiert, sie unterstützt, coacht, aber auch vor Fehlern bewahrt. Insofern sind diese Aufsichtleistenden und Ratenden so etwas wie eine heilsame Fessel für die Macht anderer, die deren Produktivität damit sogar steigert, solange sie sich nicht wie Kumpane aufführen. Die strukturellen Bedingungen, unter denen eine Korruptionsmechanik aufgehoben werden kann, sind grundsätzlich einfach, in der Praxis dann doch wieder schwer. Die Althistorikerin Mary Beard hat diese Konditionen einmal zusammengefasst, als sie sich fragte, warum die Republik im alten Rom so lange Bestand hatte. Und was Beard da so lakonisch notierte, gilt natürlich für alle Sorten von Machtanwendung in allen Organisationen. Zitat: Du hattest Macht nie für lange Zeit, und niemals allein. Zitat Ende. Beispiele, in denen das ganz anders läuft, gibt es leider zuhauf. Die vielen Chefinnen und Chefs, die nur deshalb ihre Positionen noch haben, weil sie lang genug da waren, sind so verbreitet wie Arthrose im Alter. Das genau ist der Grund dafür, warum, zumindest theoretisch, in den Führungsetagen der Privatwirtschaft befristete Verträge vorherrschen. Die Idee dahinter ist nicht zuletzt Machtkontrolle. Wenn eine Führungskraft in den 3 bis 5 Jahren ihres Vertrages nicht die Ergebnisse bringt, für die sie eingestellt worden war, wird der Vertrag eben nicht verlängert. Diese Unsicherheit wird ausgeglichen durch ein deutlich höheres Gehalt als das in Positionen, wo man irgendwann den Status der Unkündbarkeit erreicht hat. Ein Status mit oft ziemlich zwiespältigen Folgen. Rituelle Korrektur. Viele Jahre lang war als weitere Korrekturmöglichkeit für alle Aufgaben in Organisationen das sogenannte Jahresmitarbeitergespräch vorgesehen. Dabei führte in der Regel einmal im Jahr die Chefin oder der Chef mit allen Mitarbeitenden ein ausführliches Gespräch über deren Leistungsstand. Defizite wurden ebenso zum Thema wie grandiose Erfolge. Das wurde sogar protokolliert. Inzwischen erscheint so ein jährlicher Turnus vielen Organisationen zu selten. Also findet dies öfter statt, heißt dann auch gar nicht mehr so und soll vor allem als Zeichen der Wertschätzung gemeint sein. Abgesehen davon, dass allein die Umbenennung oder die Steigerung der Gesprächsfrequenz nicht zwangsläufig etwas verbessern, liegt die Pointe woanders. Solche Kontrolltermine werden gegenüber den Leuten in den Entscheidungsfunktionen kaum angesetzt, obwohl sie gerade hier die größte Bedeutung hätten. Denn auch Vorgesetzte brauchen Vorgesetzte. Nicht zuletzt, weil sie die Macht der untergeordneten Führungskräfte sinnvoll einhegen und bei Bedarf korrigieren können. Das Vier-Augen-Prinzip in Firmen und Organisationen bedeutet, dass bestimmte Ausgaben nur getätigt werden können, wenn sich das jemand anderes auch noch angesehen hat und damit ebenfalls Verantwortung übernimmt. Das ist vielfach eine derart verbreitete Routine, dass man schon gar nicht mehr drüber redet. Tatsächlich ist es eine Machteinschränkung. Wenn es von Anfang an ein Ausgabenlimit gibt, oberhalb dessen ich gar nicht tätig werden darf, greift das schon früher. Allerdings darf die beteiligte andere Seite das dann nicht bloß gedankenlos und en passant abzeichnen, sondern muss sich auch wirklich damit beschäftigen. Aus ähnlichen Kontrollgründen heraus werden in Demokratien Ämter und Funktionen grundsätzlich nur befristet vergeben und in Wahlen regelmäßig überprüft. Was ganz logisch auch die Folge hat, dass Regierungen immer nur vorübergehend bestehen können. Eine Wahl, nach der eine Regierung für immer an der Macht bliebe, wäre das Ende von Demokratie. Auch Medienleute üben in diesem Kontext eine ganz wesentliche Kontrollfunktion aus, weil sie mit Berichten und Kommentaren, mit Recherchen und Gegenüberstellungen Führungskräften den Spiegel demokratischer Standards vorhalten und damit eine enorme Öffentlichkeitsmacht erzeugen können. Allerdings muss man diesem Anspruch auch gewachsen sein. Das sind durchaus nicht alle und sogenannte Influencer in der Regel noch weniger. Die Kontrollinstanz per se für den öffentlichen wie auch für den betrieblichen Kontext sind natürlich die Gerichte, bis hinauf zum Bundesverfassungsgericht. Sie vertreten eine eigene Macht, Auslegungsmacht nämlich, die sich auf detailliert formulierte Texte bezieht. Die Konfrontation mit dieser Gerichtsmacht vermeiden Firmen, wenn irgend möglich. Die Gefahr einer verschlechterten Reputation ist in ihren Augen zu hoch. Gerade bei arbeitsrechtlich relevanten Konflikten wird dementsprechend auch ein extrem hoher Anteil geregelt, bevor es zu einer ersten Verhandlung kommt. Wenn Führungskräfte Macht anwenden und deshalb vor Gericht landen, sind in der Regel Fehler gemacht worden, die kaum noch gut zu machen sind. Insofern liegt die abschreckend kontrollierende Wirkung dieser Instanz bereits in der bloßen Möglichkeit der Anwendung. Man kann diese Versuche zur Verhinderung von Korruption durch zu viel Machtfülle als etwas hilflos und unzureichend empfinden. Aber immerhin gibt es sie. Sie sind der Versuch, so mit Macht umzugehen, dass diese nicht komplett verhindert, sondern so kanalisiert wird, wie sie einer Gesellschaft, einer Organisation, einer Firma im realen Alltag nützt. Ein Verzicht auf externe Kontrolle, ja sogar schon das Verschweigen ihrer Berechtigung, öffnet dem Missbrauch von Machtmöglichkeiten Tür und Tor. Allerdings sind von außen auferlegte, externe Kontrollen nur so etwas wie die helle Seite des Mondes. Komplett wird das Thema erst, wenn man sich freiwillig auch auf die lichtabgewandte Seite begibt. Da wird von außen nichts vorgegeben. Da herrscht keine direkte Kontrolle. Dort sieht man keine Fesseln. Da ist man allein mit sich selbst.